Und wichtig ist sozusagen die Erwartung des Patienten, dass die realistisch ist. Wenn ich eben erwarte, dass sozusagen, wenn ich mir jetzt meine Nase operieren lasse, dass ich dann eine Kim Kardashian werde und das Leben einer Kim Kardashian führen werde, dann ist das sicherlich nicht realistisch. Mhm. Oder dass alle meine Selbstwertzweifel weg sein werden, dann ist das auch nicht realistisch.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Und wir sind heute zu Gast bei Frau Professor Ada Borkenhagen und sie ist Professorin an der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Otto von Guericke Universität Magdeburg und sie ist auch niedergelassene psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Psychoanalyse in Berlin. So, und heute werden wir mit euch, also und Frau Borkenhagen, über gesellschaftliche und fachliche Meinungen zum Thema Schönheit, Schönheitswahn oder auch, was man so neuerdings sagt, Body Modification sprechen. Und ich frage mich so, sind wir jetzt alle verrückt? Sind wir alle psychisch belastet? Sind wir alle narzisstischen Störungen verfallen, weil wir uns ständig mit Schönheit, nicht altern, Botox und vielleicht auch chirurgischen Maßnahmen beschäftigen? Wann ist es denn noch normal? Wann ist es vielleicht sogar eine schwere Körperschemastörung? Wann muss man das behandeln und was sind die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu? Und daher freue ich mich sehr, dass Frau Borkenhagen heute Zeit für uns hat. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielleicht mögen Sie sich einmal kurz selber vorstellen, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was Sie wissenschaftlich so machen.
Ja, mein Name ist Ada Borkenhagen und ich habe im Grundberuf Psychologie studiert an der Berliner FU, an der Freien Universität und habe mich schon während meines Studiums mit der Psychoanalyse beschäftigt, bin dann auch in eine analytische Ausbildung gegangen in Berlin, habe die auch abgeschlossen und habe mich parallel dazu zunächst an der Charité mit körperdissoziativen Störungen beschäftigt. Das war auch so ein bisschen das Thema meiner Doktorarbeit und habe mich in der Folge dann an der Universität Leipzig habilitiert über eben Körperbildstörungen, Körpererlebensstörungen.
Dann muss ich ja gleich mal ein bisschen Werbung für Ihr Buch machen, weil ich habe das nämlich zufällig gelesen. So kam ich auch übrigens dazu, mit Ihnen einen Podcast zu machen. Und zwar habe ich das Buch gelesen, das heißt Bin ich schön genug? Und es ist im Schattauer Verlag erschienen. Und dann habe ich neugierig drin rumgelesen, was Sie da so zusammengefasst haben. Und da hat es doch für mich mit einigen Annahmen und auch so Vorurteilen aufgeräumt, die ich und vielleicht auch andere Kollegen zu dem Thema haben. Also vielleicht können wir mal so ein bisschen über Schönheit im Allgemeinen sprechen, weil was ich drin gelesen habe, ist, dass die Schönheit, also wir sind nicht die erste Generation, die anfängt, sich mit Schönheit zu beschäftigen, sondern das ist ja eigentlich schon ein uraltes Menschenthema. Vielleicht können Sie so ein bisschen abholen, wie man das eigentlich gesellschaftlich, historisch erstmal betrachten könnte.
Ja, also sicherlich gibt es ja so diesen Spruch, dass sich Menschen schon immer mit Schönheit beschäftigt haben. Ob das nun wirklich unsere grauen Vorfahren getan haben, ist vielleicht so eine offene Frage. Aber was wir zunächst einmal sagen können, dass sich das ästhetische Empfinden, dass sich das auch biologisch rausgebildet hat und übrigens nicht nur bei uns, sondern wie man gut verfolgen kann, auch bei den Vögeln, warum sich Ornamente sozusagen herausgebildet haben, hat uns schon Charles Darwin erklärt mit seiner Evolutionstheorie. Und es ist sicherlich so, dass wir auch bestimmte ästhetische Wahrnehmungen haben und bevorzugen.
Also heißt das, dass wir von unserer Biologie her schon bestimmte Dinge schön finden und unter schön einordnen würden und es ist unveränderbar bei den Menschen, aber wir haben ja auch Schönheitsideale, die sich so in der Zeitgeschichte verändern. Da haben Sie ja auch ganz interessante Dinge, finde ich, dazu geschrieben, weil ich fand sehr spannend das Thema, wie wir heute zum Beispiel unsere Haut dekorieren oder wie man das früher mit Kleidern gemacht hat. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Das fand ich sehr spannend.
Also über diese körperlichen Merkmale, beispielsweise der nackten Haut, die erfordert eben auch eine Bekleidung. Und das ist natürlich sehr, sehr viel variabler, als wenn sich beispielsweise die Faunhenne einfallen lassen würde, sie möchte bei ihrem Gatten nicht mehr Faunaugen, sondern Streifen haben, dann wird sie das so schnell nicht bekommen können, weil sich über mehrere 100.000 Jahre alle Faunhennen auf dieses eine Schönheitsideal einschießen müssen, sich darauf einigen müssten und dann immer Faunhähne wählen müssten, die Streifen haben oder mehr Streifen, ähnliche Augen haben auf ihrem Gefieder. Und das geht bei uns viel einfacher. Wir können quasi uns bemalen mit Schminke, wir können uns tätowieren, wir können uns mit Kleidern den Körper formen. Das ist sehr, sehr viel variabler und ermöglicht dann eben auch das Hervorheben bestimmter Körperteile. Denken Sie an die Zeit um Marie Antoinette, wo man sozusagen diese breiten Hüften hatte, die man sozusagen mit Stahlgestellen herstellte, um was damals als Schönheitsideal galt. Oder eben eine sehr flach gedrückte Brust, wie man das zum Teil auch im Mittelalter kannte. Ja, also das Schönheitsideal kann dann sehr viel stärker variieren und Sie können es mittels Kleidung und aller möglichen anderer Körpermodifikationen, die dann vielleicht sehr viel subkutaner sind, also mehr unter die Haut gehen, verändern. Und das ist der große evolutionäre Vorteil. Zudem, wenn ich nochmal auf das Modephänomen oder das erste Modephänomen unserer Art zurückkomme, kann man sagen, dass die Haut ja wie kein anderes Körperteil oder wie kein anderes Merkmal sofort über den Alters- und Gesundheitszustand einer Person Auskunft gibt. Das wird sich sicherlich jetzt im 21. Jahrhundert zunehmend ändern durch die neueren Verfahren, aber bisher war das so. Sie konnten an der Faltigkeit oder an bestimmten Hautveränderungen natürlich sehr gut sehen, wie alt jemand ist und ob er sozusagen krank ist.
Aha. Also heißt ja, klar, das denke ich, wissen viele Menschen schon, dass Schönheit und Gesundheit und Jugend, das gehört ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Das ist ja nicht nur die Schönheit losgelöst davon, sondern das hat ja, sagt was aus über den Zustand des Menschen, ne? So, ja. Ja, das genau. Ist natürlich interessant, dass man jetzt das sozusagen überblenden kann mit irgendwelchen Maßnahmen. Okay. Und hat es denn einen Einfluss, weil das Schönheit, also soweit so normal, sage ich mal, was ich jetzt gelernt habe, ist, wir haben das schon immer gemacht, seitdem wir es können. Also wir malen uns an oder wir ziehen Kleider an, die das ein oder andere betonen, je nach Epoche. So würde man sagen, das gehört zu uns Menschen irgendwie so im Normverhalten jetzt dazu. Aber das verändert sich ja gerade rasant durch diese vielen Möglichkeiten. Wie würden Sie das denn in unserer Zeit einordnen, jetzt mit diesen vielen Social Media? Also ich habe ja sehr viel mehr den Blick darauf, wie ich jetzt wirke und aussehe, vielleicht erstmal das und dann auch, was ich damit machen soll, was ja auch ein gewisser Druck, der da entsteht.
Also ich denke, dass diese Entwicklung nicht erst mit Social Media eingesetzt hat, sondern schon vorher begonnen hat, nämlich in dem Moment, wo sozusagen Schönheit kein Schicksal mehr war und verändert werden konnte. Sicherlich konnten sich Menschen schon immer anmalen, also schminken, sie konnten sich tätowieren. Aber erst mit dem Aufkommen sozusagen der wirklich ästhetischen Chirurgie im wahrsten Sinne des Wortes, und damit meine ich nicht die Anfänge, die wir schon im alten Ägypten nachweisen können, sondern erst quasi ab der Renaissance und eigentlich erst mit den Entwicklungen während des Ersten Weltkrieges, da hat die plastische Chirurgie einen enormen Sprung gemacht in der Rekonstruktion von Körperteilen, dann in der Folge sozusagen bis zur heutigen Zeit, wo der Körper sozusagen veränderbar oder zunehmend veränderbar wurde und quasi auch das ästhetische Ergebnis mit den Risiken immer mehr in Einklang stand. Ne? Also. Mhm.
Also erstmal haben sie mich ja jetzt also total überrascht, dass es schon in den Ägypterzeiten möglich war, da zumindest irgendwie auch chirurgische oder größere was vorzunehmen. Aber ich habe verstanden, das Wichtige an der Aussage ist jetzt eher, es ist kein Schicksal mehr. Ich kann jetzt aus welchen Gründen auch immer etwas machen und wie Sie jetzt sagen, das Risiko wird immer kleiner, was ich dann eingehe. Also eine Sepsis zu kriegen, daran zu sterben oder irgendwelche fürchterlichen Entstellungen zu haben, wird jetzt immer kleiner. Und es wird ja auch wahrscheinlich jetzt in unseren Zeiten noch immer kostengünstiger. Also das heißt also, da dreht sich ja fast was um, oder? Ich kann mir das jetzt mal leisten und wenn ich es nicht mache, ist ja auch komisch schon fast, oder? Geht das soweit?
Ja, das würde ich schon sagen, dass es einen entsprechenden sozialen Druck dahin gibt, auch an sich etwas machen lassen zu müssen, um mithalten zu können. Und Menschen haben auch gute Gründe, warum sie sich ästhetischen Verbesserungsmaßnahmen unterziehen. Menschen wissen, dass ein attraktives Aussehen auch enorme soziale Vorteile bietet. Das ist in der Sozialpsychologie unendlich oft belegt worden. Eine Studie der Uni Lüneburg aus dem Jahre 2003, in der mal bei einer routinemäßigen Untersuchung repräsentativ in Deutschland gefragt wurde, wie viel verdienen sie, und gleichzeitig hat man den Interviewern aufgegeben, doch die Attraktivität des Gegenübers auch einzuschätzen. Und diese Untersuchung hat gezeigt, dass bereits ein Punkt mehr auf der Attraktivitätsskala ein bis zu 10% mehr Lohn bei Männern bedeutet hat. Gerade für Männer ist ein gutes Aussehen häufig auch mit einem höheren Verdienst verbunden.
Das ist ja total interessant, weil ja immer in der Diskussion, gerade bei der Schönheit, sehr viel über die Frauen gesprochen wird, Diätwahn und Magersucht und dies und das. Aber dass die Männer da ja auch ein ganz starkes Interesse haben könnten, sich so zu verschönern, wird irgendwie auch in unserer Kultur, finde ich, auch noch nicht genug besprochen. Denn das ist ja schon interessant, denn es gibt ja auch viele Männer, die das tun. Darüber wird noch nicht so viel geredet.
Genau, Sie haben ganz recht. Es gibt sehr viele Männer, die das tun. Nun haben es die Männer etwas einfacher als wir Frauen. Es sozusagen die ästhetischen Ideale beziehen sich auf weniger Körperteile beziehungsweise auf weniger Anforderungen. In Bezug auf Männer ist ein muskulöser Körper gefragt. Den können sie aber relativ einfach trainieren. Ja, und sie müssen sozusagen nicht spindeldürr sein, sondern sozusagen nur im Rahmen bleiben. Und ansonsten in Bezug auf das Gesicht sind ihnen mehr Falten erlaubt als den Frauen. Sie dürfen auch graue Haare haben, das kann sogar sehr sexy wirken. Aber auch da wieder das allgemeine Schönheitsmerkmal für uns Frauen wie für die Männer ist zum Beispiel ein volles Haupthaar im Alter, was bei Männern ja eben häufig durch den genetisch bedingten Haarausfall nicht der Fall ist. Und deswegen haben wir auch gerade bei den Männern so viele, die Haartransplantationen in Anspruch nehmen. Denken Sie an den ehemaligen Trainer von Dortmund, Jürgen Klopp, der damit ja sozusagen fast berühmt geworden ist.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, der hat noch mehr machen lassen als nur die Haare, aber das ist jetzt mehr so meine Vermutung.
Das kann gut sein und man kann heutzutage auch sagen, dass es eben auch für Männer ein No-Go ist, wenn sie im Managementbereich erfolgreich sein wollen, dann können sie sich sozusagen nur bestimmte Körperformen leisten. Da mag es immer auch Ausnahmen von der Regel geben. Sicherlich darf der Präsident der Wurst- und Fleischfabrikanten etwas fülliger sein. Ja, aber dennoch ist heutzutage ein Manager mit Tränensäcken, der sehr abgearbeitet aussieht, sicherlich schwierig. Mag auch eine Ausnahme geben, aber wenn Sie sich mal zurückerinnern an die 1950er Jahre, wie dort die Politiker ausgesehen haben.
Stimmt.
Ich würde fast die These wagen, dass jemand wie Herbert Wehner, dem sozusagen das Leiden und auch das Abgearbeitetsein und sicherlich auch sein Einsatz für seine Partei anzusehen war, an den Gesichtszügen, dass so jemand vielleicht heute kaum noch wählbar wäre. Vielleicht als die große Ausnahme. Mhm. Ich pflege immer so ein bisschen lapidar zu sagen, wenn Sie nicht Keith Richards sind, dürfen Sie nicht so aussehen. Sicherlich ist es für ihn ein Markenzeichen, aber sonst gilt das als sehr verlebt. Und Sie finden eben auch in bestimmten gesellschaftlichen Schichten kaum noch Menschen, die, ich sag mal, normal gealtert sind. Und das machen die nicht alle mit Gurkenscheiben und dem richtigen Kopfkissen.
Ja, genau. Oder mit dem Wasser und dem berühmten Schlaf. Genau, das glauben wir ja alles nicht. Und das würde mich natürlich auch interessieren nochmal. Ich würde nachher nochmal auf das Tätowieren kommen, aber vielleicht, wenn wir gerade bei der Schönheit noch sind und diesen, wann ist es denn jetzt oder wann würde man es denn als, wie soll ich das sagen, als schlecht, also Sie schreiben das so schön im Buch, da will ich so ein bisschen drauf hinaus, man traut sich das ja kaum manchmal zu sagen, deswegen erzählen die Frauen ja auch oder die Männer, naja, ich schlafe halt viel und habe viel Wasser getrunken und mein Kissen ist toll, deswegen sehe ich jetzt so frisch aus, weil wenn man es sagen würde, dann ist zumindest oft die Reaktion ja eher negativ, so wie eben der narzisstisch, kann nicht altern, wird nicht in Würde alt und was man so alles sagt. Wie würden Sie das denn einordnen?
Also ich würde es zunächst einmal als in Anführungsstrichelchen sehr deutsch einordnen. Das ist in anderen Kulturkreisen anders. Da gilt sozusagen eher dieses Motto, ich zeige, was ich mir wirtschaftlich leisten kann. Und von daher ist häufig auch das Schönheitsideal ein eher, ich sag mal, gemachtes. Also das Gemachte soll man auch sehen. Sehen Sie zum Beispiel bei den US-Amerikanerinnen, sehen Sie, glaube ich, auch ein Stück weit bei vielen Russinnen, wo in Deutschland oder im deutschen Sprachraum doch eher dann so gesagt wird, ach, das sieht nicht mehr natürlich aus, das finde ich nicht schön. Aber das sind eben unterschiedliche Kulturkreise. Und ganz spannend ist, dass die Firma, die das Botox herstellt, also die Marke Botox herstellt, nämlich Allergan mal eine Marktforschung gemacht hat und rausfinden wollte, das war um 2000, ich glaube 14, 15, warum eigentlich in Deutschland, wo es damals Deutschland wirtschaftlich sehr, sehr gut ging, im Verhältnis zu den anderen südeuropäischen Ländern, also Spanien und so weiter, warum in Deutschland eigentlich der Absatz von Botox und Hyaluronsäure gar nicht so hoch ist, wie man das erwarten würde aufgrund der Wirtschaftskraft. Und das Einzige, was die wirklich als harte Variable gefunden haben, war sozusagen die protestantische Prägung, die im deutschen Sprachraum eben recht stark ist. Und bei uns gilt das schnell als Eitelkeit, wenn sie sich um Schönheit kümmern. Das ist in den eher katholisch geprägten südeuropäischen Ländern nicht so stark der Fall. Da war die Frau sozusagen eh schon immer die Sündige und die durfte sich dann aber eben auch schön machen.
Also wenn schon alles verloren ist, dann darf ich richtig Gas geben sozusagen.
Genau, und das ist ja auch sinnfreudiger, ne? Das sehen wir ja auch in den Kirchen und so weiter, dass das sehr viel prunkvoller sein darf. Und das fand ich damals hochinteressant, dass sozusagen eine Marktforschung, die aus ganz anderen Gründen gemacht wird, auf solche kulturellen Aspekte zu sprechen kommt. Und das ist tatsächlich so. Wir haben in Deutschland ausgehend von der Romantik ein Natürlichkeitsideal. Und man muss sich immer klar machen, das ist ein Schönheitsideal wie jedes andere auch. Ja, es heißt nur oder es hat nur das Label Natürlichkeit, weil es sozusagen in dem Sinne eine natürliche Schönheit gar nicht mehr gibt, sondern die ist natürlich immer schon kulturell geprägt. Aber in Deutschland ist es eben dieses Natürlichkeitsideal, wenn man das beispielsweise mal mit der Schminke vergleicht. alle Jahre wiederkommt, der sogenannte Nude Look, sozusagen ungeschminkt Look. Und das heißt dann, dass sie sozusagen hautfarbenen Lippenstift tragen. Aber sie tragen Lippenstift. Und genauso ist das mit dem scheinbar natürlichen Schönheitsideal, was eben in Deutschland aus der Romantik stammt, dann auch nochmal eine recht unrühmliche Aufwärtsbewegung unter den Nationalsozialisten erhalten hat, im Sinne, eine deutsche Frau schminkt sich nicht. Ja, und das wirkt ein Stück weit bis heute weiter. Deswegen können sie in Deutschland sehr viel besser Dinge verkaufen, wenn sie da irgendetwas mit Natur draufschreiben. Das zeigt sich eben auch, dass das ästhetische Ideal, wenn man sich Botox oder Hyaluronsäure spritzen lässt, dann eher es häufig heißt, bitte machen Sie das so, dass man das nicht sieht, dass das natürlich aussieht.
Ja, stimmt. Dann ist es ja, wie gesagt, eher was Kulturelles und man würde jetzt, weil das, der nächste Schritt ist ja dann dieses, du bist ja nicht natürlich, du hast es dir quasi nicht erarbeitet, das ist nicht natürlich und es ist nicht in Ordnung, was du da machst und du bist so eitel, bis hin zu der Einstellung der, sag ich jetzt mal, Psychotherapeuten eventuell, dass wenn jemand in der Therapie sitzt und hat, irgendwelche Themen in seinem Leben und macht aber auch noch Schönheitsgeschichten, es möglicherweise auch pathologisiert wird. Ist das dann auch falsch eigentlich, oder? Weil man hat ja einen Eindruck von dem Patienten, ne? Wenn ich jetzt in der Therapie da sitze und würde jetzt ein Urteil fällen, weil derjenige sagt, ja, ich war gestern Botox und was weiß ich, bisschen Augenbrauenlifting und dies und das. Möglicherweise ordne ich dem dann Merkmale zu, die eigentlich in dem Sinne gar nicht so stimmen.
Ja, das ist sicherlich häufiger der Fall. Das würde ich sagen, ist so eine klinische Verzerrung. Der Patient ist ja bei mir in der Psychotherapie, weil er einen Leidensdruck hat und weil er auch eine psychische Diagnose diagnostiziert bekommen hat. Und dann bin ich natürlich auch als Behandlerin sicherlich schnell auch geneigt, dass wenn der Patient mir dann auch noch erzählt, dass er dieses oder jenes an Optimierungsmaßnahmen in Anspruch nimmt, dass ich das dann vielleicht auch sehr stark dieser seelischen Störung und vielleicht auch ein bisschen zu schnell zurechne.
Worauf ich auch natürlich dann hinaus will, sind denn jetzt die, die sich damit beschäftigen, haben die denn eher eine Neigung zu einer psychischen Störung? Also könnte man sagen, wenn man da dauernd, jetzt nicht ständig, aber so mal in dem Maße, wie das jetzt in vielleicht anderen Ländern auch der Fall ist, also Botox in die Stirn, ein bisschen Hyaluronsäure hier und da, um diesen Alterungsprozess etwas zu verbergen, bei Männern oder Frauen, sind diese Menschen denn in irgendeiner Form pathologischer?
Ich denke nicht, dass man das generell sagen kann. Sonst müssten sie sozusagen inzwischen schon einen Großteil der deutschen Gesellschaft pathologisieren, weil das sagen uns einfach die Absatzzahlen von Botulinumtoxin, also das, was man Botox gemeinhin so labelt, oder auch von Hyaluronsäure. Und ich glaube, das wird dann schwierig, wenn sie den Großteil der Bevölkerung einfach sagen, sie sind pathologisch, dann verwischt dieser Begriff. Natürlich ist es so, dass auch krankhaft werden kann, wenn ich mich mit bestimmten Facts of Life, das ist jetzt sozusagen ein sehr analytischer Begriff, nicht abfinden kann. Wenn ich wirklich glaube, ich könnte mit 50 noch den Körper einer 20-Jährigen haben, dann wird es natürlich realitätsfremd, dann wird es in gewisser Weise wahnhaft und dann kann durchaus eine psychische Störung vorliegen. Auch wenn ich vermeide, an bestimmten Makeln zu leiden, wo mir vielleicht ein Fachmann sagt, ja, er kann das vielleicht irgendwo verstehen, aber das ist so gering, dass er mir auch nicht garantieren kann, dass es mit einer Operation besser wird und ich dann trotzdem an so etwas festhalte und immer wieder sozusagen an der gleichen Stelle, gegebenenfalls auch wieder an anderen Stellen Verbesserungen unbedingt vornehmen muss. Jetzt muss man da wieder gleich eine Einschränkung machen, weil um den Alterungsprozess aufzuhalten, der ja ein fortschreitender Prozess ist, brauche ich genau sozusagen immer wieder Botulinumtoxin oder eben Hyaluronsäure oder andere Maßnahmen, die reversibel sind. Das liegt sozusagen in der Natur der Sache. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich mich mit 50 entschließe, weil ich graue Haare bekomme, die zu färben, dann muss ich das alle 4 bis 6 Wochen tun, weil ansonsten bekomme ich Ansätze. Mhm. Man kann aber nicht davon sprechen, dass diese Menschen, die sich die Haare färben, sozusagen unter einer Haarfärbesucht leiden.
Ja? Nein. Okay.
Sondern es mag auch welche geben, die tatsächlich eine solche Verhaltenssucht ausgeprägt haben. Ist mir bisher noch nicht untergekommen, könnte aber das neue Krankheitsbild werden. Ich will damit nur sagen, man muss mit diesem Suchtbegriff vorsichtig sein. Was sicherlich stimmt in Bezug auf Botulinumtoxin oder auch Hyaluronsäure und allen den Behandlungsmöglichkeiten, die darauf ausgerichtet sind, einen bestimmten Zustand zu konservieren und den Alterungsprozess aufzuhalten oder zu verlangsamen. Natürlich gewöhne ich mich dann sehr stark an dieses konservierte Bild und möchte es natürlich auch erhalten. Aber ob ich das sofort schon als Sucht bezeichnen würde, da wäre ich vorsichtig. Mhm. Ja, ich muss mich eben, auch wenn sozusagen die Fassade vielleicht einigermaßen alterungsfrei aussieht oder lange ich einen Zustand konservieren kann, muss ich mir trotzdem innerlich darüber klar sein, dass ich weiter altere. Und wenn ich das nicht ertragen kann, wenn ich dagegen wirklich glaube, in der Form ankämpfen zu müssen, dass ich das nicht akzeptieren kann, dann dürfte es irgendwann wahnhaft und krankhaft werden.
Mhm. Okay. Also ein bisschen sozusagen sich da den Alterungsprozess aufzuhalten, ein bisschen zu schummeln, ein bisschen graue Haare färben und ein bisschen Botox, das wäre alles noch so im Rahmen, aber man muss die Facts of Life, wie Sie es gerade so schön genannt haben, irgendwann ja realistisch akzeptieren, sich damit auseinandersetzen und dem Alterungsprozess dann irgendwo ja auch sozusagen trotzdem begegnen. Jetzt fällt mir aber auf, dass wir auch oft so was ich beobachte, so ganz junge Leute haben, die jetzt schon anfangen, ich sag mal mit 16 die Lippen aufzuspritzen, manchmal sogar schon Botox nehmen mit Anfang 20 oder noch drunter, wo ich mich frage, wo sind denn da eigentlich die Falten in der Stirn? Ich sehe überhaupt nichts. Und das so eine Mischung ist zwischen ja Prävention und da war aber was und vielleicht kommt da auch noch irgendwann was. Wie würden Sie denn das einordnen? Weil das, finde ich, wirkt auf mich schon ein bisschen verrutscht, wenn ich das mal, ohne jetzt gleich einen pathologischen Begriff benutzen zu wollen, aber ich finde es ein bisschen drüber irgendwie, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist zum Teil eine gute Marketingstrategie gewesen, den jungen Frauen sozusagen einzureden, sie bräuchten schon Botox und dann auch Baby-Botox, was eigentlich für ältere Frauen ist, nur weil das Baby-Botox heißt.
Was ist denn Baby-Botox? Habe ich noch nie gehört.
Baby-Botox meint sozusagen einfach ganz geringe Dosen, die sie in die eher oberen Hautschichten spritzen, damit sich sozusagen kleinere Falten nicht ausbilden. Das braucht eine junge Frau, aber wie Sie schon gesagt haben, nicht.
Nee, also ja? Rein medizinisch, denke ich, ist da noch genug Kollagen drunter, ja.
Genau, würde ich auch so sehen. Aber es ist natürlich eine super gute Marketingstrategie, jetzt einer 20-Jährigen schon einzureden, sie bräuchte Botox, weil sie wird ja wahrscheinlich ab Mitte 30 auch Mimikfalten in stärkerer Form ausbilden. Ja, aber die meisten 20-Jährigen haben eben noch keine starken Mimikfalten und deswegen brauchen sie auch kein Botox. Aber da reicht die Aufklärung nicht aus und deswegen kann man das sozusagen auch jungen Frauen einreden. Mhm. Zu unterscheiden ist das, glaube ich, nochmal von der Gruppe, die Sie auch eben angesprochen haben, die sich die Lippen aufspritzen lassen, das ist eher ein Modellieren des Körpers. Und damit folgen die Frauen einem bestimmten Schönheitsideal, was ganz stark von Influencerinnen wie Kylie Jenner und Kim Kardashian gehypt wurde und sich dann auch in bestimmten bevorzugten Algorithmen für Beauty-Filter, nämlich dem sogenannten Instagram-Face, niedergeschlagen hat. Die stark voluminösen Lippen sind eben ein Schönheitsideal der vergangenen Jahre gewesen. Und entsprechend haben die Frauen sich das eben mit Hyaluronsäure modellieren lassen. Ja, zwar auch oder ist relativ kostengünstig, also wenn ich sage relativ, dann meine ich damit, das kann sich eben auch ein junges Mädchen, wenn sie ein bisschen spart, mal leisten.
Das heißt, wenn ich eine Nasen-OP mache, von der ich meinetwegen erwarte, das ist eine realistische Erwartung, wie meine Nase hinterher aussieht, es ist gelungen und ich sehe besser aus, fühle mich besser, dann ist das auch zu meiner Zufriedenheit dient es und es ist normal und es ist gesund und das würde man jetzt nicht sagen, das ist eine körperdysmorphe Störung sozusagen.
Nein, würde ich nicht sagen. Und wichtig ist sozusagen die Erwartung des Patienten, dass die realistisch ist. Wenn ich eben erwarte, dass sozusagen, wenn ich mir jetzt meine Nase operieren lasse, dass ich dann eine Kim Kardashian werde und das Leben einer Kim Kardashian führen werde, dann ist das sicherlich nicht realistisch. Mhm. Oder dass alle meine Selbstwertzweifel weg sein werden, dann ist das auch nicht realistisch.
Gehört das eigentlich, muss ich mal kurz fragen, so ein bisschen auch zur Ausbildung der plastischen Chirurgen, solche Fragen zu stellen?
Ja, das gehört dazu.
Gut, Gott sei Dank.
Und ich würde jetzt erst mal sagen, bei den wirklichen plastischen Chirurgen haben die auch in der Regel kein Interesse daran, körperdysmorphe Patienten zu behandeln, weil sie genau wissen, dass die nie zufrieden sein werden, egal wie gut gelungen das ästhetische Ergebnis ist.
Ja klar, weil ja die Störung nicht aufhört. Ja,
ja, weil die Störung nicht aufhört und diese Patienten in der Regel schwer persönlichkeitsgestört sind und Probleme machen. Und vielleicht noch eine nette Anekdote. In den USA ist die Berufsgruppe der Ärzte, die am meisten oder am häufigsten von ihren Patienten erschossen wird, die der plastischen Chirurgen. Oh, also Gott. Da leben sie nicht ganz ungefährlich.
Vielleicht sollten wir noch mal einen Podcast machen über Angststörungen bei plastischen Chirurgen.
Ich weiß gar nicht, wer das mal untersucht hat. Das ist schon eine sehr, sehr alte Untersuchung. Aber sie haben es eben mit einer schweren Persönlichkeitsstörung zu tun, wenn jemand unter dieser Körperdysmorphenstörung leidet. Und natürlich macht die Person ganz häufig dann auch den Chirurgen verantwortlich dafür, dass dann vielleicht die 20. Operation schiefgegangen ist. Vielleicht ein sehr sinnfälliges Beispiel ist für eine körperdysmorphe Störung, glaube ich, auch wenn es schwierig ist, Ferndiagnosen zu stellen, Michael Jackson gewesen, wo man anhand der Lebensgeschichte gut nachvollziehen kann, warum er sich so häufig schönheitschirurgischen Eingriffen unterzogen hat und warum sich das auch besonders auf seine Nase bezogen hat.
Wegen der Ethnie oder warum würden Sie das auf die Nase beziehen? Warum hat er das gemacht?
Ja, zum einen wegen der Ethnie und sein Vater hat ihn, so steht es zumindest in seiner Autobiografie, auch immer wegen seiner Nase gehänselt und herabgesetzt. Und er hat quasi das sehr stark verinnerlicht und hat sozusagen versucht, sich ein anderes Äußeres zu verleihen. Und ist dabei ja eigentlich zu einer sehr tragischen Witzfigur geworden. Er hat ja, man könnte ja sagen, sich wirklich zu einer hässlichen Person operieren lassen.
Ja, stimmt. Also genau das Gegenteil von dem, was er sich gewünscht hat. Aber jetzt würde ich gerne noch mal eine Frage. Wenn man jetzt so etwas meint, darunter zu leiden oder vielleicht auch Angehörige hat, die darunter leiden, kann man das denn selber testen? Es gibt ja wie bei vielen Störungsbildern auch Möglichkeiten, sich im Internet einen Selbsttest mal zu ziehen und damit zu beschäftigen, wenn man glaubt, man ist davon betroffen. Könnten Sie da vielleicht was zu sagen? Wir werden das alles in die Shownotes bringen. Das muss sich jetzt der Zuhörer nicht auswendig merken, aber vielleicht können Sie es kurz mal erwähnen.
Ja, es gibt ein sogenanntes KDS-Netzwerk, das Netzwerk für körperdysmorphe Störungen. Und die Forscherinnen dort bieten auch einen Fragebogen aus, den man selbst ausfüllen kann, wenn man glaubt, an dieser Störung zu leiden. Und es gibt auf dieser Seite auch diverse Hinweise für Angehörige, auch nochmal Ratgeberliteratur.
Okay, das war total interessant. Ich könnte noch stundenlang darüber reden, aber wir kommen jetzt mal zu einem Buchtipp, damit alle, die sich dafür interessieren, sich da richtig einlesen können.
Buchtipp.
Also was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, war das Buch von Rabea Weiser, Wie wir so schön wurden. Ich finde, es ist ausgesprochen amüsant geschrieben und zeigt nochmal diverse Aspekte von Schönheit auf, auch weil es sozusagen eine sehr schöne These eben hat und untersucht, warum wir immer schöner werden.
Sehr spannend. Und für unsere super interessierten Wissenschaft, sag ich mal, interessierten Leser, haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wo man Studien finden kann oder ein Review oder Übersichtsarbeiten zu dem Thema?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Eine Arbeit, die ich sehr interessant fand, ist von Ryan Mosley von 2022, Beauty Filters are Changing the Way Young Girls See Themselves. Die ist in der Technology Review erschienen und ich fand, dass hier nochmal sehr schön gezeigt wird, wie heutzutage sozusagen Augmented Reality, KI unsere Schönheitsvorstellungen verändert und dass damit auch ein qualitativer Sprung entstanden ist, wirklich ein anderes Zeitalter. Unsere Schönheitsideale sind nicht mehr bestimmt von realen Menschen, sondern zunehmend eben von Algorithmen oder von selbstlernenden Systemen. Und das Ganze sieht man auch schon ein bisschen beispielsweise in der Modekampagne von Mango letzten September, als die Firma Mango das allererste Mal eine ganze Modestrecke nur mit KI-Models aufgenommen hat. Die Vogue hat vor kurzem zum ersten Mal nur mit KI-Models sozusagen ihr Cover bestückt. Und wir sehen, da geht eine neue Entwicklung los.
Sehr interessant. Ja, vielen Dank. Dann haben wir immer am Schluss eine persönliche Frage an unsere ExpertInnen. Was muss ich mir denn vorstellen, was Sie vielleicht sonst so machen, wenn Sie nicht gerade ganz doll forschen in Ihren Themen oder was können Sie über sich erzählen?
Persönliche Frage.
Na, ich würde sagen, dass ich ein wirklich interessantes Forschungsthema für mich gefunden habe, was mich wirklich immer noch interessiert. Und ich glaube, das ist gar nicht so häufig. Und dass ich sehr froh darüber bin, dass ich mich dem widmen kann. Und dass ich mich nicht mit weniger aktuellen Themen beschäftigen muss, sondern dass ich mich mit so einem Frauenthema beschäftigen darf. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich als Kind keine Barbie-Puppe bekommen habe. Meine Mutter wollte nicht, dass ich mit so einem Schönheitsideal konfrontiert bin und ich habe von ihr keine Barbie-Puppe bekommen. Das habe ich dann erst, ich glaube, mit 11 Jahren von meinem Onkel. Und die Konsequenz davon ist, dass ich mich bis heute mit diesen Themen so sehr beschäftige.
Super, das ist total schön. Ein toller Ausgleich. Vielen Dank.
Gerne.
Ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank für den tollen Podcast.
Vielen Dank Ihnen.
Ich hoffe, wir können noch mal was darüber machen. Das war ja unerschöpflich, das Thema.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.